Vielen, vielen Dank, Tobias, für diese lieben Worte. Ich werde jetzt nicht die ganzen lieben Worte zurückgeben, sondern die Zeit läuft und freue mich, bei euch zu sein in Hemsbach. Ich war schon einmal hier irgendwo, irgendwann mal in der Nähe, also bei uns, eurem Gebäude. Egal. So, preist den Herrn. Gemeinde ist etwas ganz Wunderbares. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Manchmal denkt man schön, manchmal denkt man, geht so, Gemeinde ist irgendwie total lahm und blöd und die Leute da, die sind alle so komisch und so. Dachtest du vielleicht nie, aber ich kenne Leute, die so denken. Und manchmal ist Gemeinde so ein bisschen schwierig und schwerfällig. Aber wusstest du, Gott liebt Gemeinde. Er liebt es. Er findet das total toll, dass in Hemsbach die EFG existiert und dass verschiedene Leute zusammenkommen. Da hast du die Kinder, da hast du die Mittelalten und die Alten und dann hast du die Deutschen. Und wozu gehört ihr hier eigentlich? Was seid ihr hier? Bergstraßen, Weinstraßen, Menschen und keine Ahnung, wo Menschen herkommen. Aber verschiedene Leute kommen zusammen. Wegen Jesus. Sie kommen zusammen, manche sind hier reingeboren, manche waren nie in der Kirche früher und sind irgendwann mal reingestolpert. Und dann kommt man zusammen mit Jugendlichen und man erlebt Jesus. Man hört aus der Bibel, man hört über Gott, man betet zusammen, man erlebt Gott. Und wenn man eine Krise hat oder es geht nicht gut, dann kommt man in die Gemeinde, vielleicht in eine Kleingruppe und spricht mit jemandem und kriegt ein gutes Wort und man betet miteinander und man teilt Leben zusammen. Das ist Gemeinde, das ist wunderbar. Ja, okay, schön. Ich freue mich, dass ihr euch freut. Gemeinde ist etwas echt Gutes. Und Gemeinde ist schön, weil wir hier mit Gott in Kontakt kommen. Das Problem an Gemeinde ist, oder besser gesagt an unserem Leben hier, wenn es um Gott geht, wir können ihn ja nicht sehen. Ich wusste nicht, weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe Gott noch nie gesehen mit meinen Augen. Und du hast es auch nicht, das weiß ich. Du hast Gott noch nie gesehen mit deinen Augen. Kein Mensch hat Gott je mit seinen Augen gesehen. Das liegt daran, dass Gott, der Heilige, wir haben über ihn wunderbar gesungen, Gott, der Schöpfer, Gott, der im Anfang war, Gott, der ist, er existiert, sein Name ist Ich Bin, Gott, der die Welt in seiner Hand hält. Und Gott hat irgendwann Menschen erschaffen, ein Gegenüber. Und dann waren da die Menschen, Adam und Eva. Und dann, kennt ihr die Geschichte, war nicht so toll, dann kam irgendwann Schuld da hinein, dann kam Sünde hinein. Und Gott, der ist nicht blöd, der hat nicht gesagt, ich mag euch nicht, ihr sollt weg, sondern Gott ist heilig, er ist ganz weiß, ganz sauber, er ist wie Feuer. Und in Gottes Gegenwart kann es so etwas nicht geben, wie Schuld, wie Sünde, so etwas Lüge kann es nicht geben bei Gott. Gott kann nicht lügen, Gott ist Licht, er ist heilig. Es gibt kein höheres Wort als heilig. Heilig ist Gott. Gott ist heilig. Und als da diese Schuld war bei den Menschen, Adam und Eva, dann hat Gott nicht gesagt, ach wisst ihr, ihr seid doof, es war ein Fehler euch zu machen, ich vernichte euch. Sondern er hat gesagt, ihr könnt nicht in meiner Gegenwart bleiben. Ihr geht jetzt aus dem Garten auf diese Erde und es wird eine Mauer zwischen uns geben, eine Distanz zwischen uns geben. Und seit diesem Moment von Adam und Eva hat kein Mensch Gott gesehen mit seinen Augen. Aber durch jede Generation hindurch kamen neue Kinder, Enkel, Urenkel, gab es immer Menschen, die an Gott glaubten. Es war immer, Gott war immer irgendwie da, Gott war immer gegenwärtig, Gott hat immer gesprochen, gewirkt. Und interessant ist heute, auf der ganzen Welt, in jeder Kultur gibt es einen Gottesglauben. Überall, in irgendeinem Busch, in Südamerika, in Asien, Afrika, Europa, überall, in jeder Kultur, durch alle Zeiten, gab es ein Gottesglauben. Menschen glauben an einen Schöpfer. Im Römerbrief schreibt das Paulus, durch die Natur, durch das, was wir sehen, können wir Gott erkennen. Wenn du dir mal überlegst, Blätter und Himmel, blauer Himmel und dieses Wunder, dann kommst du darauf, das kann nicht einfach so passiert sein. Und Gott existiert und Gott zeigt sich immer wieder, aber Menschen können nicht bei ihm sein. Und das, was in Adam und Eva war, diese Schuld, die haben sie vererbt, den Menschen. Und im Römerbrief schreibt Paulus, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist kein Mensch, der ein Leben gelebt hat, frei von Schuld, frei von Lüge, frei von Zorn, frei von Neid, frei von, weiß nicht, manche stehlen, manche morden, manche Ehe brechen, manche machen dies und das. Es ist in uns wie ein Krebs, wie ein Geschwür angelegt, dass wir nicht das Gute tun, sondern immer wieder das Schlechte tun. Das lebt in der Menschheit. Es heißt im Jesaja schreibt es in Kapitel 64, Vers 5, all unsere Gerechtigkeit, die wir Menschen haben, ist wie ein schmutziges Kleid. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, alles, was wir Gott bringen können, ist ein schmutziges Kleid. Und eben erklärte ich, Gott ist völlig weiß, er ist heilig, Gott ist rein, aber wir Menschen sind es nicht. Und wir versuchen, diesen Schmutz, den wir immer wieder tun durch unsere Worte, durch unsere Taten, wir versuchen das zu verdecken, damit man das nicht sieht. Ich habe echt überlegt, ob ich ein Hemd anziehen soll, wo ein Fleck drauf ist, damit ihr das immer anguckt und denkt, er hat einen Fleck, sowas macht man doch nicht, man zieht doch kein Hemd mit Fleck an. Und man versucht das immer so zu verstecken, nein, ich bin sauber, ihr könnt mich anschauen. Ihr könnt auch das Hemd aus der Hose ziehen und ihr denkt, warum macht er das nicht ordentlich? Die Wahrheit ist, keiner von uns ist ordentlich. Wir versuchen uns ordentlich darzustellen vor den Menschen, aber jeder von uns hat Schuld, hat Sünde, okay? Amen? Können wir damit übereinstimmen? Es ist hoffentlich jetzt nichts Neues, was ich jetzt gerade erzählt habe. Okay, so, okay, Zeit läuft. Okay, und das Problem von den Menschen, dass wir nicht mit Gott in Kontakt kommen konnten durch unsere Schuld, das wusste Gott. Aber Gott wollte uns Menschen die ganze Zeit. Und dann gab es früher die Menschen im Alten Testament, die nahmen dann im Alten Bund Tiere, ne, so kleine Zicklein, Lämmer, und die wurden dann an unserer Stelle geschlachtet, geopfert. Das ist jetzt nicht so schön, das ist nicht nett so, die Kinder sind auch alle raus, ist gut. Aber dann wurden so die Hand draufgelegt und sagt, alle Schuld, die ich gemacht habe, und mit meiner Schuld bedeutet, dass ich verdiene eigentlich den Tod, ich kann ja nicht zu Gott kommen, das lege ich jetzt auf dieses Tier und dieses Tier wird jetzt geschlachtet an meiner Stelle. Und das Tier muss jetzt sterben, damit ich Vergebung habe. Ich habe Vergebung. Das ist etwas Wunderbares, was damals denen eingefallen ist, den Menschen, oder Gott. Und heute machen wir das gar nicht mehr. Ist wahrscheinlich auch nichts Neues. Heute schlachten wir keine Tiere mehr. Warum? Durch das Kreuz. Weil irgendwann Gott Mensch wurde, weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er führte ein Leben ohne Schuld. Es heißt im Hebräerbrief, er war versucht wie wir, doch ohne Schuld. Er hatte die gleichen Herausforderungen, wie wir sie hatten, aber Jesus war heilig. Das, was er dachte, das, was er sagte, was er tat, es war göttlich. Es war voller Reinheit und voller Gnade und voller Liebe. Es war wow. Und er war das Lamm Gottes. Und irgendwann hat er sich selbst hingegeben an dieses Kreuz und starb freiwillig. Sie sagten, komm doch herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Und er sagte, könnte ich, aber tue ich nicht. Und er hat sich freiwillig hingegeben und der ganze Zorn Gottes, der ganze Fluch Gottes, die Strafe Gottes über die Sünde hat er entladen auf Jesus. Und es wurde finster, es gab ein Erdbeben, die Toten sind auferstanden, der Vorhang im Tempel zerriss, es war dramatisch, also so die Ereignisse. Und der Zorn Gottes entlud sich auf Jesus. Und Jesus betete am Kreuz und schrie aus und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil es das erste Mal war im Leben von Jesus, dass Gott nicht bei ihm war, dass er Schuld spürte. Man könnte fast sagen, so wie wir uns jeden Tag fühlen, so fühlte Jesus an diesem Kreuz. Gott war nicht da. Er sagte, was? Aber er tat es freiwillig. Und nun, seit dem Moment, können wir Menschen zu Gott kommen. Und zwar, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wir sagen, nennen das Buße tun. Ja? Wir sagen, Gott, vergib mir meine Schuld. Gott, ich habe wieder gelogen. Gott, vergib mir. Und dann Buße tun heißt umkehren. Das heißt, Gott, ich will es nicht mehr tun. Oder ich habe geklaut. Ich will es korrigieren. Ich möchte es zurückgeben. Ich möchte es gut machen. Dann kehren wir um und sagen, von jetzt an will ich dir nachfolgen. Gut, das klappt vielleicht nicht immer, aber wenn wir wieder stolpern, dann machen wir dasselbe wieder und sagen, Gott, vergib mir, ich habe es wieder verrissen. Vergib mir, ich kehre um, ich will es nicht mehr tun. Und da ist Gnade über Gnade über Gnade. Und Gott vergibt. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist gut. Und wir haben das ausgesungen in den Liedern. Und es gibt ein paar Bibelstellen, die beschreiben, was passiert, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren. Nämlich, er nimmt unsere Schuld und wirft sie in die Tiefen des Meeres. Und das ist nicht nur ein schönes Lied, was wir singen, der meine Schuld in Tiefen des Meeres wirft. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, das irgendwie auf jeden Fall das gut. In Micha 7, Vers 19 heißt es genau das. Er nimmt unsere Schuld und wirft es in die Tiefen des Meeres. Es ist weg. Es ist bedeckt mit 10 Kilometer Wasser. Da ist nichts mehr da. An einer anderen Stelle heißt es im Psalm 103, sofern der Osten ist vom Westen, so weit hat der Herr die Schuld entfernt von uns. So weit der Osten ist von Westen. Die Wahrheit ist, das ist unendlich weit. Es ist weg. Die Schuld ist komplett weg. An einer anderen Stelle heißt es in Offenbarung 7, sein Blut wäscht uns weiß wie Schnee. Das ist jetzt wieder ein bisschen eklig, so, aber das ist eine Wahrheit. Sein Blut wäscht uns sauber, weiß wie Schnee, weiß, heilig. Und wenn Gott uns dann sieht, mit unserem befleckten Kleid so, mit unseren Lügen und was wir so taten, dann haben wir plötzlich ein weißes Gewand an. Und wenn Gott uns sieht, sieht er nicht mehr unseren Schmutz, sondern er sieht uns sauber. Sauber, weil Jesus uns rein gewaschen hat. Es heißt im Kolosser 2, der Schuldschein, da wo unsere ganze Schuld draufsteht, den hat er ans Kreuz genagelt. Den gibt es nicht mehr. Der ist ausgelöscht. Es gibt viele, viele wunderbare Stellen. Psalm 103, der da vergibt alle deine Sünde und der da heilt alle deine Krankheit. Gott ist gut. Das Blut von Jesus ist mächtig, nämlich dass Menschen, wenn wir zu Jesus kommen, dass er unsere Schuld wegwäscht, als wenn sie nie da gewesen wäre. Amen. Geht ihr mit mir? Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist mächtig. Das ist einfach. Das hast du schon 100-mal gehört. Aber das ist mächtig, wenn du dir das mal vergegenwärtigst, was das bedeutet. Jesus löscht deine Schuld aus, vollkommen, und es ist so, als wenn sie nie da gewesen wäre. Er radiert es aus, er reißt die Seite aus. Wenn wir zu Jesus kommen, haben wir ein weißes Gewand und es ist so, als wenn wir nie gesündigt hätten. Wow, das ist gewaltig. Jetzt heißt es, voller Freimütigkeit treten wir nun vor den Thron seiner Gnade. Wir kommen jetzt selbstsicher, voller Freimütigkeit, nicht selbstsicher, weil wir so toll sind, sondern wir kommen, weil wir sagen, Vater, danke für das Blut von Jesus. Danke, dass er mir meine Schuld vergeben hat und jetzt kann ich zu Gott kommen und kann ihn sehen. Ich kann in seine Gegenwart kommen. Es ist so, als wenn nie Schuld da gewesen wäre. Das, was Adam und Eva, was damals anfing, dass wir getrennt sind von Gott, das ist nun aufgehoben. Und jetzt gab Gott, der Vater, uns seinen Geist. Er lebt in uns. Oh, jetzt bin ich laut und ich schreie gleich noch mehr. Es ist Gott, der in uns lebt und Gott redet mit uns und wir können Gottes Stimme hören, wir können mit ihm reden, Gott hört uns, wir können ihn fühlen und wir können die Worte Gottes tun. Jetzt ist es so, wie wenn wir Stellvertreter von Jesus Christus sind auf dieser Erde. Man könnte auch sagen, wir sind Christen. So, wir sind so kleine Christusse. So, wir sind im Namen von Jesus. Deswegen kann ich jetzt zu jemandem hingehen und kann sagen, im Namen von Jesus oder anstelle von Jesus. Und dann bete ich und sage, sei geheilt. So was machen wir ja nicht, weil wir maßen uns ja nicht an, dass ich heilen könnte. Ich kann auch gar nicht heilen, aber er kann heilen. Und ich bin jetzt an seiner Stelle und ich bin jetzt hier reingewaschen durch sein Blut. Wunderbar, darüber wollte ich jetzt gar nicht reden. So, und die Schuld ist so, als wenn es nie gewesen wäre. Im 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig, das Alte ist nicht mehr da. Dann geht man, wenn man Jesus kennenlernt, lässt man sich auch taufen, geht man ins Wasser und sagt so, das Alte ist vorbei, ich lege mich in das Grab und komme heraus, ein neuer Mensch, ein neuer Mensch. Wow, wunderbar, oder? Fantastisch, Amen, wir können nach Hause gehen, alles ist easy. Das Problem ist aber, dass in unserem Kopf das nicht so präsent ist manchmal. In den Augen Gottes sind wir sauber gewaschen. In den Augen Gottes ist das Alte weg. In den Augen Gottes ist unser Schuldschein zerrissen. Aber es gibt einen Teufel, ich weiß es nicht, redet man darüber oder nicht oder glaubt ihr dran? Ich weiß es nicht, aber die Bibel glaubt dran und irgendwie gibt es den auch. Und der Teufel ist der Ankläger, er ist der Verführer, er ist der Ankläger. Und weißt du, was der macht? Ich sag dir mal, was er bei mir macht. Er sagt, Matthias, weißt du noch gestern? Erinnerst du dich noch dran, was du gemacht hast? Du hast da nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und jetzt willst du beten, du willst predigen, du glaubst, dass Gott durch dich reden wird? Durch dich? Vergiss es. Du bist so schlecht, du bist so mies, du bist ein Heuchler, du bist der Allerletzte. Ich weiß, du kennst sowas nicht, aber ich kenne sowas. Und dieser Teufel, na, ich weiß, du kennst das auch, weil der ist genau gleich, der ist bei dir auch und bei mir auch. Und der erinnert uns immer an unsere Vergangenheit und sagt, weißt du, was du gemacht hast? Gott wird dich niemals benutzen können. Du bist unwürdig, du hast es total verrissen. Du hättest damals nicht das tun sollen, du hast es getan, schuldig, vergiss es. Dich kann Gott nicht mehr gebrauchen. Jetzt mal ehrlich, kennst du das? Kennst du diese Stimme? Ja, du kennst diese Stimme, weil der Teufel will dich, ich hätte fast gesagt, vernichten. Der will dich am Boden halten. Der will nicht, dass du frei bist. Der will nicht, dass du Gott liebst und lebst und ihm nachfolgst. Er will, dass du mit Schuld am Boden herumliegst und in Gefangenschaft bist. Okay, die Zeit läuft. Das ist sportlich. Die Wahrheit ist, der Sieg, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, das kann niemals irgendjemand rückgängig machen. Der Teufel kann das nicht rückgängig machen. Deswegen haben wir Christen das Zeichen des Kreuzes. Und das ist wunderbar, das ist gigantisch. Also dieses Kreuz hat keine Macht. So, ein Kreuz ist ein Symbol. Aber was das bedeutet, Jesus starb am Kreuz für meine Schuld, für alle Schuld dieser Welt. Und jetzt habe ich Freiheit. Ich bin gestorben mit ihm, ich lebe mit ihm. Warum? Weil ich so toll bin? Nein, sondern weil Jesus meine Schuld vergeben hat und ich zu ihm gehöre. Ist wunderbar, das ist mächtig, das ist Freiheit und das kann niemals irgendjemand und auch der Teufel nicht rückgängig machen. Der Teufel ist nicht auf Augenhöhe mit Jesus, das ist er nicht. Gott hat kein Gegenüber. Der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Er kann nicht das Kreuz rückgängig machen. Er kann aber dir einflüstern, zu dir sprechen und sagen, du bist schlecht. Und das Problem ist, wenn der Teufel uns erinnert an unsere Vergangenheit, an unser Versagen, an unsere Fehler und Schuld, dann hat er meistens recht. Das ist ja das Schlimme. Er sagt ja nicht, Matthias, gestern hättest du das rosa Kleidchen nicht anziehen sollen. Dann denke ich, ja, welches rosa Kleidchen? Ich hatte ja gar keins an. So, aber wenn der Teufel mich daran erinnert und sagt, ja, Matthias, du hast aber gestern nicht die Wahrheit gesagt, dann ist so, ja, stimmt, du hast recht. Du hättest nicht stehlen sollen, ja, du hast recht. Du hättest nicht diese Frau so angucken sollen, ja, du hast recht. Wenn der Teufel diese Worte sagt, hat er recht. Aber er vergisst etwas uns zu sagen. Weil wenn er jetzt die Wahrheit sagen würde, würde er sagen, Matthias, du hast nicht die Wahrheit gesagt, aber Jesus starb, damit du diese Schuld, damit du sie bei Gott ablegen kannst. Du kannst jetzt Buße tun, es bekennen und frei sein. Das sagt er nicht. Der sagt, du hast gesündigt, game over. Es ist vorbei. Du wirst niemals wieder etwas tun können. Du kannst nicht beten, du kannst Gott nicht gefallen, du bist schlecht. Der Teufel lügt nicht offensichtlich, er macht das ganz geschickt. Und wenn wir jetzt auf diese Stimme hören, wenn wir ihn gewähren lassen, dann geben wir ihm Macht über uns. Macht über uns. Wir geben dieser Stimme Macht über uns und sagen, ja, ich war schlecht, du hast recht, und erinnern uns immer wieder an dieses, was gewesen ist. Es hält uns gefangen, es hält uns gefangen. Du bist schlecht, du bist ein Versager, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, du warst nicht gut genug, du wirst nie gut genug sein. Und wenn wir darauf hören, dann machen wir Folgendes. Wir schauen nämlich mit unseren Augen auf uns. Wir schauen nach unten auf unser Kleid, gucken uns an und sagen, stimmt, ich bin schmutzig. Stimmt, wir schauen nach unten. Und die Bibel ermutigt uns immer wieder. Psalm 121, da heißt es doch, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo kommt meine Hilfe? Die Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich schaue nicht auf meine Schwäche, auf meine Fehler, auf meine Schuld. Ich schaue auf zum Kreuz. Ich schaue auf Jesus. Und dann schaue ich auf ihn und denke, aber du hast alle meine Schuld vergeben. Da ist keine Sünde, die zu schwer ist für Jesus. Der da vergibt alle deine Schuld. Der da heilt alle deine Krankheit. Das Blut von Jesus ist mächtig. Es war mächtig, es ist heute mächtig und es wird auch morgen mächtig sein. Und das Blut von Jesus ist stark genug, die Sünden zu vergeben von dem schlimmsten Junkie und Mafioso auf dieser Welt und sogar deine Schuld. Wir denken ganz oft, naja, dem Zuhältermörder, dem kann er vergeben, aber mir? Aber mir? Sein Blut ist mächtig. Wir sollen nicht auf uns schauen, wir sollen auf ihn schauen. Wenn wir auf diese Stimme hören, und das will diese Stimme, sie will, schau auf dich, schau auf dich. Du bist schlecht, du bist schlecht. Gut, die Stimme hat recht, aber Jesus ist gut, Jesus ist gut. Ich bin ein Christ, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu Christus. Fantastisch. Lass deine Vergangenheit nicht deine Gegenwart und Zukunft bestimmen. Bei Jesus gibt es immer einen Neuanfang. Und das will ich euch jungen Leuten sagen, das will ich euch Älteren sagen, ich gucke ja niemanden an. So, aber es gibt immer einen Tag des Neuanfangs. Egal, was du getan hast, vergiss niemals, du kannst immer zu Jesus kommen. Sein Blut ist mächtig. Und zu Jesus kommen, damit meine ich, und das definiere ich nochmal, und sag, komm nicht zu Jesus und sag, ja, Jesus, alles okay, ich mach weiter, sondern nein, tu Buße, sag, Herr, also wenn wir das merken, unsere Schuld, dann merken wir auch, dass es falsch war. Und dann sagen wir, Gott, ich will es nicht tun, hilf mir. Und manchmal müssen wir Dinge klarstellen. Manchmal musst du Dinge bekennen. Vielleicht musst du einer Person sagen, es tut mir leid, ich habe etwas getan. Vielleicht musst du etwas zurückgeben. Das gehört mit dazu, sorry, aber das ist so. Aber das ist befreiend, das ist wunderbar, das ist herrlich. Ich habe das mal gemacht, schon 2-3 Mal in meinem Leben. Und das ist immer ein Riesenkampf, bevor man irgendeiner Person, einmal war, habe ich im Einkaufsladen, als ich ein kleiner Junge war, ich habe nicht viel Zeit, habe ich eine Milchschnitte geklaut. Ich war im Kindergarten, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 4 oder so, keine Ahnung, eine Milchschnitte klaute ich, das war das erste und einzige Mal. Und ich wollte, keine Ahnung, ich habe die Milchschnitte gegessen, 15 Jahre später, als ich 19, 20 war, das passt, bin ich in diesen Laden, den es gar nicht mehr gab, aber den Nachfolgeladen, da reingegangen und es gibt jetzt keine Einserpacks mehr Milchschnitte, sondern Fünferpacks. Das ist alles Gnade. Ich sagte, hier ein Fünferpack und ziehen Sie mir das bitte 2-mal ab. Und er fragte die Verkäuferin, wieso? Ich sagte, naja, vor 15 Jahren klaute ich hier mal eine Milchschnitte und ich will das jetzt irgendwie klarkriegen mit meinem Gewissen und mit Gott. Aber bevor ich das tat, war es ein Riesenkampf. Und das Schmerzhaftere war irgendwann, dass ich einer Person gegenübertreten musste und sagen musste, weißt du, was ich getan habe? Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe etwas Schlechtes gemacht. Es war ein Riesenkampf, das zu tun. Ich habe vorher mit einem Freund geredet, habe gesagt, bete für mich, meinst du wirklich, ich soll das machen? Er sagte, ja, mach das. Und das war mega mies, das tat weh, das war schmerzhaft und die Person ist mir nicht sofort um den Hals gefallen und sagte alles gut, sondern das war schon ein Kampf, aber ich weiß, ich tat genau das Richtige. Und nach einer Zeit gab es dann auch Versöhnung und Gnade und so, aber dieser Schmerz, den ich ertragen musste, klingt blöd, es war genau das Richtige. Ich tat das Werk Gottes. Ich sagte, ich habe wirklich etwas Schlimmes gemacht, es tut mir leid, aber ich möchte das Richtige tun, ich weiß, ich muss es anders machen und von jetzt an will ich es anders machen, Gott hat mir vergeben, bitte vergib du mir auch. Das kann wehtun, aber es ist befreiend, es ist wirklich, weil dein Gewissen fühlt sich wunderbar an danach, Gott vergibt. Es gibt einen Spruch, der heißt so schön, wenn das nächste Mal, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn doch an seine Zukunft. Und das stimmt. Und der Teufel ist gut darin, uns an unsere Vergangenheit zu erinnern. Also bei mir, aber ich weiß bei dir auch. Der sagt uns immer wieder, wie schlecht du bist. Aber du kannst immer auf das Kreuz schauen und sagen, Jesus starb für mich und Jesus wird wieder auf diese Erde zurückkommen. Und wird in Herrlichkeit regieren. In Herrlichkeit regieren. Im Sprüche 24, Vers 16 heißt es, der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Steh auf, Männchen. Das ist das große Geheimnis. Das Geheimnis eines Christen ist nicht, dass er immer alles richtig macht. Das Geheimnis eines Christen ist, dass er fällt, auf Jesus schaut, aufsteht und weitermacht. Das ist wunderbar. Und dann gibt es keine Macht, die dich aufhalten kann, die Jesus aufhalten kann, Jesus in dir. Gibt es nicht. Weil da ist immer Gnade. Bitte sagt das euren Kindern und allen Menschen, da ist immer Gnade. Wenn du mal fällst, ich wünsche es dir nicht, aber wenn du fällst, es ist Gnade da. Komm zu Jesus. Ich kenne Menschen, die sind durch Schuld haben sich abgewandt, weil sie dachten, na, in der Gemeinde sind alle so heilig, wenn die das erfahren, dann werden die mich blöd angucken und meine Eltern und dann wird Scham sein und ich werde niemals mehr und trauen sich nicht zur Gemeinde hinzukommen wegen ihrer Schuld. Das ist genau das Falsche, oder? Wenn man Schuld hat, kommt man zur Gemeinde. Dann gehst du hin und schnappst dir jemanden und sagst, ja, das ist jetzt peinlich, was ich dir zu sagen habe, aber ich verspreche dir, zumindest bei Tobias kann ich es dir versprechen, bei den anderen denke ich mal, es ist genauso. Da ist Gnade. Da sind Menschen, die werden dir die Worte Jesu sagen und werden sagen, Jesus vergibt dir, ich vergebe dir auch. Gott ist gut. Komm zur Gemeinde, wenn da irgendwas ist. Okay, so, Seite 3, jetzt kommt mein Hauptpunkt. Nein, war ein Witz. Ein halber Witz. Also, Gott ist heilig, er ist gut, er ist gnädig, er ist voller Gnade. Der Teufel ist richtig mies und erinnert uns immer wieder an unsere Vergangenheit. An die Vergangenheit, von der Jesus sagt, die gibt es nicht mehr. Jetzt ist die große Frage, wie gehen denn wir miteinander um? Es heißt im 1. Johannes 4, unsere Liebe zu Gott zeigt sich in unserer Liebe zu den anderen Menschen. 1. Johannes 4, Vers 20. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber lieben nicht die Geschwister. Das geht nicht. Dann sind wir Heuchler. Wir sind unecht. Im 1. Petrus 4 heißt es, Liebe deckt viele Sünden zu. In Sprüche 17, Vers 9, ein fantastischer Vers, Sprüche 17, Vers 9. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Aber wer eine Sache aufrührt, entzweit Vertraute. Wer eine Sache zudeckt, strebt nach Liebe. Wer eine Sache hochholt, der entzweit Vertraute. Wie gehen wir mit der Schuld von anderen um? Es gibt zum Beispiel im Matthäus 18, da spricht Jesus drüber, über Gemeinde, wie das läuft. Das heißt, wenn ein Bruder sündigt gegen dich, dann geh zu ihm hin und sage ihm, weißt du, was du getan hast? Das war nicht richtig. Und die andere Person, die sagt dann, du hast recht, es tut mir leid. Und dann sagt man, komm, ich vergebe dir. Oder komm, wir beten nochmal. Jesus, bitte vergib mir meine Sünde und dir deine Sünde ist vergeben. Es ist erledigt, vorbei. Dann heißt es, wenn dein Bruder sündigt und du gehst zu ihm, aber er hört nicht auf dich, dann nimm noch einen Zeugen mit und dann geht ihr zusammen zu ihm und sagt, du, was du getan hast, das ist nicht richtig, bitte ändere es. Und ihr wisst, wie das weitergeht, ne? Dann irgendwann vor die Gemeinde stellen und so. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber interessant ist, dass das Ziel, das, was Jesus hier sagt, ist, dass eine Person Buße tut, dass eine Person umkehrt, dass eine Person erkennt und sagt, es stimmt, ich habe etwas falsch gemacht, bitte vergib mir. Gott vergib mir, Mensch vergib mir. Und der Mensch soll dann so handeln, wie Gott handelt. Und wie geht Gott mit einem Menschen um, der sagt, vergib mir meine Sünde und der umkehrt? Wie geht Gott damit um? Hast du es schon mal gehört? Ja, vor einer halben Stunde. Genau, er nimmt die Schuld und zerreißt sie. Sie existiert nicht mehr. Er wirft sie ins äußerste Meer, so weit der Osten ist vom Westen. So weit ist die Schuld weg. Es ist sauber gewaschen. Es gibt die Schuld nicht mehr. So sollen wir damit umgehen. Wir sollen so sein wie Gott. Warum rede ich drüber? Klar, wissen wir alle, wir sind manchmal mehr wie der Teufel als wie Gott. Wir sind manchmal mehr wie der Teufel als wie Gott. Was macht der Teufel denn mit Schuld? Wir schreiben jetzt einen Test. Der Teufel holt die alten Sachen, die eigentlich erledigt sind, die vor Gott gar nicht mehr existieren, der holt die immer wieder raus. Wenn er mich erinnert und sagt, Matthias, letzten Monat hast du, frag mal Gott, was letzten Monat bei mir war. Gott guckt in sein Buch und sagt, ist nichts, ist alles sauber. Er hat Buße getan, es ist weg. Aber der Teufel holt das immer wieder raus und er will Macht über mich haben. Er will sagen, du hast das getan. Und wir machen manchmal genau das Gleiche. Eine Sache ist erledigt, entschuldige, Vergebung, Amen, erledigt. Und dann tragen wir etwas nach, nachtragen. Das heißt, ich trage einem etwas hinterher, nämlich die Schuld. Wir nehmen etwas und sagen, weißt du noch, was du gemacht hast vor 20 Jahren? Da hast du das getan. Du hast es getan. Und wenn wir so reden und so denken, ich habe ein Recht, böse zu sein, weil die Person hat ja damals, dann sind wir genauso wie der Teufel. Wir wollen die Person in Gefangenschaft halten. Wir wollen Macht über die Person ausüben. Wenn wir glauben würden, das ist jetzt eine steile Aussage, das ist keine These, das ist eine Wahrheit, aber eine steile Aussage, wenn wir glauben würden, dann würden wir einer Person vergeben und es beruhen lassen und sagen, du hast mir gegenüber eine Schuld getan, du hast dich entschuldigt, ich vergebe dir, es tut immer noch weh, aber die Sache ist vor Gott erledigt und sie sei auch vor mir erledigt. Und dann sage ich nicht, ich müsste aber noch irgendwann mal es zurückgeben, sondern die Rache ist des Herrn. Gott wird eines Tages richten. Und wenn ich Glauben habe, dass Jesus lebt, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat, dass Jesus wieder auf die Erde zurückkommt, glaube ich auch, dass Jesus richten wird, die Lebenden und die Toten. Das zitiere ich jetzt aus dem Glaubensbekenntnis, was manche schon mal gesprochen oder gelernt haben. Der kommt zu richten, die Lebenden und die Toten. Und wenn ich das glaube, dass Gott alle Menschen richtet, wer bin ich, dass ich nachhelfe und sage, ja, ich weiß nicht, ob Gott diese Person gerecht richten wird. Ich werde die Person noch mal daran erinnern, dass sie wirklich richtig mies war, dass sie wirklich etwas wirklich falsch gemacht hat. Ich rede gerade irgendwas völlig Komisches, das merke ich auch. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch Böses tun. Und da spricht er vielleicht auch über Ehepartner, nicht nur über die bösen Feinde, vielleicht auch über Leute, die dir ganz nahe stehen. Irgendeinen drogenabhängigen Junkie, Mörder, sonst was im fernen Mannheim zu vergeben, ist ziemlich einfach. Aber jemanden, der bei dir zu Hause ist, den du jeden Tag siehst, dem vergeben, ist manchmal ziemlich herausfordernd. Und dann sagt Jesus zu einem Überfluss noch in Lukas 6, Vers 31, und was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen ebenso. Wie möchtest du, dass die Menschen mit deiner Schuld umgehen, die du mal getan hast vor 2 Jahren? Ich verrat's dir, du musst gar nichts sagen, ich weiß es. Du willst, dass sie dir vergeben und dass sie die Vergebung akzeptieren und das nicht mehr rausholen. Das weiß ich. Und ich weiß, dass Gott möchte, dass du genauso mit anderen Menschen umgehst. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Dafür brauchen wir Gott. Dafür brauchen wir Gnade, um so zu leben wie Jesus. Um so zu leben wie der Teufel, da brauchen wir keine Gnade für. Andere an ihre Schuld erinnern, das fällt uns leicht. Ha, das können wir doch locker. Aber es nicht zu tun, sei wie Jesus, lass die Menschen los. So, ich wollte jetzt noch über Matthäus 18 sprechen, aber das tue ich nicht, denn wir ehren die Kinderdienstmitarbeiter, die eine wunderbare Arbeit machen. Aber ich werde trotzdem ganz kurz Matthäus 18 erwähnen. Ich mache den Segen dann ein bisschen kürzer, okay? Da spricht Jesus das sogenannte Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ich erzähle das kurz. Da war ein Mensch, der hatte Schulden. Sagen wir 5 Milliarden Euro Schulden, okay, bei einem Menschen. Konnte er niemals zurückzahlen, unmöglich. Und die Person, die sagte, du wirst das bei mir abarbeiten und deine Frau und deine Kinder, ihr werdet es abarbeiten als Sklaven, bis es abbezahlt ist. Unmöglich. Und diese Person tut was? Sagt, bitte erbarme dich, ich kann meine Schuld nicht begleichen, ich kann es nicht, bitte sei mir gnädig. Und was tut die Person? Sie sagt, weißt du was? Ich vergebe dir. Der Schuldschein ist zerrissen, es ist so, als wenn du keine Schulden hättest. Du hast keine Schulden, du bist frei. Und die Person geht dann weiter und trifft den Nachbarn und der schuldet ihm 5.000 Euro. Und sagt, ey, du schuldest mir noch 5.000 Euro. Und er sagt, ah, ich kann dir das jetzt nicht zurückzahlen. Bitte, können wir eine Ratenzahlung machen irgendwie? Nein, ich will jetzt mein Geld. Er ist unbarmherzig, obwohl ihm gerade 5 Milliarden Euro Schulden erlassen wurden. Und dann geht die Geschichte weiter und Jesus sagt am Ende, mein himmlischer Vater wird auch euch so tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das war jetzt ein bisschen schnell, ich lese das nochmal. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Gnade von Jesus zu empfangen, ist so wunderbar. Ehrlich, ich habe so viel Gnade empfangen, ich bin so dankbar. Aber wer bin ich, dass ich irgendeiner Person seine alte Schuld nachtrage und sie nicht freilasse? Das tut der Teufel. Jesus macht frei. Er sagt, ich vergebe dir. Es ist so, als wenn nichts mehr zwischen uns steht. Du schuldest mir Geld seit 20 Jahren. Weißt du was? Ich schenke es dir. Das soll niemals zwischen uns stehen. Und wenn du irgendwann mal 200 Euro über hast, kannst du es mir ja geben. Aber ich will nicht, dass diese frühere Sache zwischen uns steht. Wir lassen frei. Und wenn wir das tun, sind wir keine schwachen Opfer, sondern wir sind so wie Jesus. Wir ehren Gott. Ein Satz noch. Und was machen wir, wenn eine Person uns immer wieder anklagt? Wenn ein Bruder, eine Schwester, jemand aus der Gemeinde uns immer wieder die Sachen vorhält, die wir gemacht haben und uns einfach nicht vergeben will? Am besten machst du das Gleiche, wie du, was du auch mit dem Teufel machst. Weil der hält dir das auch vor. Nimm es nicht an. Wenn eine Person Sachen immer wieder hervorholt, du kannst es nicht ändern. Du kannst nur sagen, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und wenn die Person dir nicht vergeben will, hat die Person ein Problem und nicht du. Du kannst nur offen sein und sagen, vergib mir. Aber du kannst es nicht ungeschehen machen. Du kannst Buße tun, du kannst sagen, vergib mir meine Schuld. Aber vergeben, das muss die andere Person tun. Bitte mach dich nicht kaputt, wenn eine andere Person dir das immer nachträgt. Das wollte ich sagen. Ich würde jetzt gerne noch beten, vielleicht können wir aufstehen. Danke, Herr Jesus, wir ehren dich. Wir danken dir so sehr für deine Gnade. Voller Freimütigkeit treten wir vor dem Thron der Gnade. Danke, dass du uns reinwäscht, weiß wie Schnee. Herr, und jetzt, wo wir eine Schuld mit uns herumtragen, wo wir etwas ist, was irgendwie in uns lebt, was bereinigt werden sollte, lass uns das jetzt bekennen, vor Gott bringen. Herr, wir bringen es vor dich und sagen, bitte vergib mir alle meine Schuld. Bitte hilf uns, Dinge richtig zu stellen, Dinge klar zu machen, Gespräche zu führen, Taten zu tun, die getan werden sollen. Vater im Himmel, ich segne meine Geschwister und bitte dich um Kraft, Dinge gerade zu machen. Herr, und ich danke dir, dass du gnädig bist und treu bist und vergibst von aller Ungerechtigkeit. Und ich danke dir, dass du mit uns bist und treu bist und auch jetzt unsere Schuld vergibst. In Jesu Namen. Amen.